Bald kommen wir zum letzten Teil, vom ersten Teil von Daniel. Wir kommen heute zu Kapitel 6. Der erste Teil unserer Predigt geht ja auch bis zu Kapitel 6. Nächsten Sonntag steigen wir also mit dem zweiten Teil ein, ab Kapitel 7. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es äußerst entspannend, mit einem spannenden Buch oder bei einem spannenden Film auf dem Sofa sitzen zu können oder liegen zu können. Wahrscheinlich geht es euch auch so, und das hat man jetzt ja gerade in der Corona-Zeit oft praktiziert, weil man ja sonst nichts unternehmen konnte, und hat das wieder neu schätzen gelernt. Was spannend ist oder nicht spannend ist, das empfindet natürlich jeder so ein bisschen anders, ne? Je nach Genre und wie man gestrickt ist. Ja. Manche Genre haben ja auch so ihren Stil und so ihre Bausteine. Ein Baustein oder mehrere Bausteine, die in so einem bestimmten Genre vorkommen, sind zum Beispiel Neid, Intrige und dann Happy End. Das ist so eine Sache, die man oft immer wieder finden kann in Büchern und in Filmen, so ein Aufbau. Und genau das haben wir auch heute in unserem Text. Das ist auch unser Thema für heute. Neid, Intrige, Happy End. Geschichte wird Wirklichkeit, Daniel 6. Und das ist auch der Unterschied. Die Bibel erzählt nicht einfach nur Geschichten, sondern erzählt Geschichte. Und damit die Wirklichkeit. Und deswegen unser Thema heute: Neid, Intrige, Happy End. Wir kommen zu Daniel 6 und somit zu Daniel in der Löwengrube, wahrscheinlich einer der bekanntesten Texte im Daniel und auch in der Bibel an sich. Wir dürfen gespannt sein, ich bin es auch. Wir gehen einfach wieder, wie gewohnt, durch den Text. Ja. In Kapitel 1 fängt es dann ganz locker an, und der Meder Darius übernahm die Herrschaft. Darius war damals 62 Jahre alt. Darius fand es zweckmäßig, das Reich in 120 Provinzen einzuteilen und an die Spitze jeder Provinz einen Statthalter zu berufen. Außerdem ernannte er drei Bevollmächtigte, denen die Statthalter Rechenschaft geben mussten, damit dem König kein Schaden entstand. Einer von den dreien war Daniel. Also man könnte sagen, wir haben es hier mit einer Struktur- oder Verwaltungsreform zu tun. Manche haben das ja vielleicht schon mitgemacht, ne? Bei denen kommt jetzt vielleicht so manches hoch, so, oh, ihr Hilfe, bloß nicht, ne? Tja, hier bei den Persern war es auch nötig, die war wahrscheinlich ziemlich groß, ne? Das persische Reich war ja nicht so klein. Darius meinte, die Verwaltung der Struktur, die Verwaltungsstruktur, die muss hier anders werden. Ja, da tat sich jetzt Daniel so ein bisschen heraus. Hier heißt es: Es zeigte sich bald, dass Daniel den beiden anderen Bevollmächtigten und allen Statthaltern geistig weit überlegen war. Daniel war klug. Er bekam ja Weisheit von Gott geschenkt. Das haben wir ja in den Kapitel vorher immer wieder gesehen. Deshalb heißt es hier, wollte der König ihn zum obersten Bevollmächtigten für das ganze Reich machen. Ist ein logischer Schritt. Der Klügste, der Begabteste, der bekommt auch die verantwortlichste Position. Ganz logisch. Daniels Kollegen gefiel das aber gar nicht. Und so kommen wir schon zum Problem, zum Konflikt hier in diesem Text. Das haben wir dann hier ab Vers 5. Da heißt es dann: Da suchten die beiden anderen Bevollmächtigten und die Statthalter einen Vorwand, um Daniel anklagen zu können. Sie fanden aber nichts, was sie ihm vorwerfen konnten, denn er führte sein Amt treu und gewissenhaft. Sie konnten nicht die geringste Nachlässigkeit entdecken. Also heute würde man im Fachdeutsch sagen, Daniel war absolut integer. Er hat sein Amt, seine Geschäfte, alles korrekt erfüllt und geführt. Und so konnten sie keinen Fehler finden. Aber sie wollten einen finden. Denn sie wollten ihm etwas ankreiden können. Alles, was wir jetzt hier in diesem Vers gesehen haben, kann man eigentlich mit einem Begriff bezeichnen. Der lautet Neid. Sie waren neidisch. Aber sie fanden nichts bei Daniel. So musste man dann einen anderen Weg gehen. Das haben wir dann in Vers 6. Da sagten sie, der einzige Punkt, wo wir ihn fassen können, ist seine Treue zum Gesetz seines Gottes. Wenn man also nichts findet, was man dem anderen ankreiden kann, muss man halt etwas erfinden. Neid findet leider oft seinen Weg. Und das will man dann auch hier sehen im folgenden Verlauf des Textes. Neid. Wenn es zu Konflikten bei Menschen kommt, zu Streit oder Spannungen und man versucht, das irgendwie zu klären, ist es ganz hilfreich zu wissen, wie ist das Problem eigentlich entstanden? Also, was ist geschehen? Wer hat was gemacht? Welches Fehlverhalten hat vielleicht jemand an den Tag gelegt? Wenn man das verstanden hat, kann das sehr helfen, das Konfliktpotenzial rauszunehmen und dann halt auch wirklich zu schlichten. Dahinter steckt ja das Denken oder die Voraussetzung, dass Spannungen, Konflikte immer eine Ursache haben, immer mit einem gewissen Fehlverhalten oder irgendwas anfangen. Das stimmt aber so nicht und das haben wir im Text. Wir haben gleich einen gewaltigen Konflikt. Aber Daniel hat nichts falsch gemacht. Im Gegenteil, er hat alles richtig gemacht. Sie konnten nichts finden, er war vollkommen integer. Trotzdem wird er zum Feind. Das ist das Brutale und das Gefährliche am Neid. Man wird für den anderen zum roten Tuch, vielleicht wirklich zum Feind, ohne dass man irgendwas falsch gemacht hat, sondern oft gerade deswegen, weil man die Dinge eigentlich nur richtig gemacht hat. Das ist das Brutale, dieses vollkommen Unberechenbare am Neid. Und dann kann man lang sich drehen und die Ursache suchen, aber es gibt keine, denn derjenige, der von Neid motiviert ist, gibt das ja auch nicht zu. Da werden dann Millionen Dinge gefunden und so dreht man sich im Kreis und dann hilft es manchmal kurz innezuhalten und zu fragen, Moment, geht es hier vielleicht nur um Neid? Und dann ist gut, das klar auf den Punkt zu bringen, sonst kann man sich Wochen, Monate, Jahre im Kreis drehen. Neid braucht keinen Grund, kein Fehlverhalten. Das zeigt sich auch schön im Neuen Testament, bei Jesus, oder schön zeigt sich's eigentlich nicht, schön ist es nicht, aber es zeigt sich sehr deutlich. Dort heißt es hier, ihm, Pilatus, wurde nämlich immer klarer, dass die führenden Priester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Pilatus war ja der römische Statthalter, der dann die Kreuzigung veranlasst hat, und ihm wurde im Verlauf des Prozesses immer klarer, es geht nur um Neid, denn Jesus hat nichts falsch gemacht. Er hat vollkommen nach Gottes Willen gelebt. Trotzdem muss er sterben. Purer Neid. Neid ist das Gefährlichste, Unberechenbarste und in der Konsequenz Brutalste, was es zwischen Menschen geben kann. Neid hat das Potenzial, zu allen anderen Sünden und Fehlverhalten zu führen. Neid ist absolut gefährlich. Und so kommen wir zur ersten Botschaft für uns heute. Es ist der erste Charakterzug der Charaktere heute in unserer Story hier, in unserer Geschichte. Der Charakterzug Neid. Die Mitmenschen werden zum Konkurrent und zum Feind. Der Charakterzug Neid, Mitmenschen als Konkurrenz und Feind, ohne dass sie etwas falsch gemacht haben. Das ist das Üble am Neid. Und hier wird im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte wahr. Eben das, was wir schon im ersten Buch Mose haben. Dort heißt es, nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen, ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Hier werden die ersten Menschen von einer Schlange angesprochen. In der Schlange steckt das Böse, Satan selbst. Und es geht um die einzige Regel, das einzige Gebot, das Gott den Menschen gegeben hat. Sie sollten von einem bestimmten Baum nicht essen. Das war die einzige Regel. Aber sie haben es dann doch getan, weil sie darin die Möglichkeit sahen, selbst Gott zu sein. Das war die Verlockung. Und dahinter steckt Neid. Es steckt dahinter der Neid und die Frage, warum muss immer nur er Gott sein und das Sagen haben? Ich bin doch auch jemand. Das ist eine Spielart von Neid, Missgunst. Man gönnt dem anderen seine Position. Das war der, was er hat, was er ist, nicht. Man lebt in einer Missgunst. Das ist Neid. Man denkt, wieso? Ich bin doch auch jemand. Ich kann doch auch. Und. Und so haben sie von diesem Baum gegessen und es kam zum Bruch mit Gott. Denn Gott meint, ich bin Gott, nicht ihr Menschen. Und die Menschen wurden so von ihm verbannt. Und so ging es dann mit diesem Neid in der brutalsten Form weiter. Das haben wir dann im nächsten Kapitel in 1. Mose 4. Dort heißt es dann, einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn, also Gott, ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer, er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Purer Neid. Was hat Abel falsch gemacht? Nichts. Er hat absolut nichts falsch gemacht. Aber in seinem Bruder steigt der Neid. Er schaut finster zu Boden. Abel wird zum Feind seines Bruders, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Das ist Neid. Brutal, erbarmungslos, vollkommen unberechenbar. Und er schlägt dann auch zu. Das haben wir in Vers 8. Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. 1. Mose 4. Das Kapitel direkt, nachdem die Menschen meinten, selbst Gott sein zu können und aus Gottes Nähe verbannt wurden. Neid. Neid ist das Schlimmste, die übelste Motivation, die es in dieser Welt gibt. Denn sie kann letztlich zu allem führen. Und man selbst weiß oft gar nicht, wie einem geschieht. Denn man ist sich keiner Schuld bewusst. Weil es die auch nicht gibt. Man muss nichts falsch machen. Man muss nicht schuldig werden, damit andere neidisch sind. Es reicht, wenn man alles richtig macht. Das ist das Blöde, das Dämonische am Neid. Neid hat also immer auch etwas mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Wer neidisch ist, der fühlt sich vom anderen zurückgesetzt, in seinem Wert in Frage gestellt. Neid kommt immer aus einem großen Minderwertigkeitsgefühl heraus. Neid hat somit niemals seinen Selbstwert gefunden. Das ist das Problem. Und das kann man oft auch nicht so schnell beheben. Denn erstmal muss man erkennen, dass es um Neid geht. Dann muss der andere offen dafür sein und. Und das ist unendlich schwierig. Und meine Erfahrung ist, dass es so gut wie nicht gelingt. Man kommt da selten ran, weil der Neid lebt, der von Neid getrieben ist, es nicht zugibt. Letztlich kann man solche Menschen irgendwann nur noch meiden, weil sie vollkommen unberechenbar sind. Dazu, um die Sache zu klären, müsste derjenige jemanden ranlassen. Seine Seele und seine Person, seinen Selbstwert. Neid hat nicht verstanden, was das Evangelium ist. Neid hat nicht verstanden, was die Gnade Gottes ist. Neid hat nicht verstanden, dass wir letztlich alle Menschen gleich sind. Der Grund, warum wir existieren, ist die Liebe Gottes. Neid hat nicht verstanden, dass wir niemals mehr sein können als von Gott geliebte Menschen. Neid hat nicht verstanden, dass Gott uns in dieser Liebe Beziehung anbietet, uns das ewige Leben anbietet. Etwas Größeres kann es nicht geben. Ewiges Leben heißt Leben in der Unendlichkeit. Neid hat nicht erkannt, dass das das Größte ist, was einem im Leben passieren kann. Neid kennt keine Liebe, wurde vielleicht zu wenig geliebt. Aber hier heißt es in Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Etwas Größeres kann uns nicht passieren. Etwas Wertvolleres kann es nicht geben. Sobald wir aber eben unseren Selbstwert in anderen Dingen suchen und im Vergleich, ist aller Sünde, jedem Fehlverhalten, letztlich jedem Verbrechen Tür und Tor geöffnet. Neid ist die Geißel der Menschheit. Wenn man unsere Weltgeschichte betrachtet, die alte Geschichte, jetzt auch die jüngere, einfach mal die Nachrichten angucken, die ganzen Konflikte, was wir so haben. Letztlich kann man fast alles auf Neid zurückführen, auf Missgunst. Man muss genauso stark sein wie der andere, am besten noch stärker und, und. Und das hat angefangen, als die ersten Menschen selbst Gott sein wollen. Dort wurde dieses Virus in den Menschen gepflanzt. Und durch Jesus haben wir die Möglichkeit, das umzukehren. Lasst uns also Jesus ins Zentrum rücken. Nahe dich immer wieder Jesus. Suche die Gemeinschaft zu ihm. Und bespreche gerade diese Dinge, wo du neidisch bist, mit ihm. Lasst uns erkennen, dass es nichts Wertvolleres gibt, als von ihm die Ewigkeit angeboten zu bekommen. Ja, hier im Text geht es jetzt mit dem Konflikt leider weiter. Hier heißt es dann, so begaben sie sich, ne, alle miteinander eilig zum König und sagten: König Darius, mögest du ewig leben. Die Bevollmächtigten deines Reiches, die Militärbefehlshaber, die Statthalter, die Ratgeber und die Unterstatthalter sind übereingekommen, dass du folgenden Befehl erlassen und für seine strikte Befolgung sorgen sollst. Wer in den nächsten 30 Tagen ein Gebet oder eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, unseren König, der soll zu den Löwen in die Grube geworfen werden. Das ist also der Plan, den sie haben, um Daniel zu beseitigen. Sie wussten, dass Daniel treu ist, dass er zu Gottes Gesetz gehört und dass er niemals zu jemand anderem beten wird als zu seinem Gott. Das ist der Weg, um Daniel loszuwerden. Das ist eine Intrige, geboren in Neid. Darius merkt das nicht. Für Darius sieht es so aus, als hätten sich alle seine Verwaltungsleute und Untergebenen Gedanken darüber gemacht, wie er seine Macht sichern könnte. Das war auch nötig. Darius war nicht der wirkliche Herrscher, er war nur so ein Regent oder Stellvertreter und er musste immer so ein bisschen auch um seine Macht fürchten. Und so erschien ihm das einen guten Vorschlag. Er wusste nicht, dass es letztlich nur eine Intrige ist, um Daniel zu beseitigen. So ist Neid. Neid findet oft einen Weg. Das ist das Gefährliche, das Erschreckende. Sie gehen dann noch weiter und sagen, da ist der Text jetzt ja erst, ja, Mensch. Die Bevollmächtigten des Reiches, die Militärbefehlshaber, die Statthalter, Unterstatthalter, alle, also alle sind übereingekommen und machen Daniel diesen Vorschlag. Wer dem nicht nachkommt, also wer in der Zeit einen anderen Gott anbetet, außer zum König betet, soll in die Löwengrube geworfen werden. Tja. Sie gehen dann auch noch weiter und verlangen, dass dem Ganzen so ein rechtlich einwandfreier, offizieller Charakter verliehen wird. Sie sagen hier, gib diesem Verbot die Form eines offiziellen königlichen Erlasses, der nach dem Gesetz der Meder und Perser von niemand widerrufen werden kann. König Darius ließ den Befehl ausfertigen und unterschrieb ihn. Und damit ist er in die Falle getappt. Also die Meder und Perser hatten so eine Regel, wenn ein König einen offiziellen Erlass rausgibt, irgendein Edikt, kann das nicht mehr umgekehrt oder zurückgenommen werden. Das war praktisch unfehlbar. Und darauf hat sich Darius jetzt eingelassen. Und damit ist die Falle zugeschnappt. Er ist reingetappt. Er wurde manipuliert und er hat es nicht gemerkt. Hier hat er aber schon für Daniel das Todesurteil unterschrieben. Und die Falle funktioniert. Daniel bleibt von dem allem vollkommen unbeeindruckt. Er betet weiter zu seinem Gott. Das haben wir in Vers 11. Daniel hatte im Obergeschoss seines Hauses Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. Als er von dem königlichen Befehl erfuhr, ging er wie immer in sein Haus und kniete zur gewohnten Zeit am offenen Fenster nieder. Er blieb bei seiner Gewohnheit. Erstes Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Zweites Gebot, du sollst dir kein Götzenbild, Gottesbild machen, bete es nicht an. Das gilt auch für Menschen. Er betet nur zu seinem Gott. Aber so tappt er in die Falle. Und die Falle schnappt dann zu. Das haben wir in Vers 12. Dort heißt es, da stürmten seine Feinde herein und fanden ihn, wie er zu seinem Gott betete und ihn anflehte. Darauf gingen sie zum König und sagten, was sie sagten, können wir uns denken, sie klagen ihn an. Und Darius passt das natürlich nicht. Spätestens jetzt hat er gemerkt, dass er irgendwie in eine Falle gelatscht ist. Hier heißt es dann in Vers 15, was der König da hörte, bedrückte ihn sehr und er überlegte, wie er Daniel retten könnte. Also er will jetzt irgendwie seinen eigenen Unfehlbarkeitserlass irgendwie umdrehen. Ja? Also er ist in seiner eigenen Macht, seinem eigenen Machtanspruch vollkommen gefangen. Tja. Den ganzen Tag über suchte er nach einem Ausweg. Der Mann war gequält, der war getrieben, das irgendwie rückgängig zu machen. Aber bei Sonnenuntergang kamen die Ankläger wieder zu ihm und hielten ihm vor, du weißt, König, es ist ein Gesetz der Meder und Perser und dass kein Erlass des Königs widerrufen werden kann. Schöner Mist. Also seine absolute Macht hat ihn selbst gefangen genommen. Also das ist so voller Ironie, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Er hat sich selber ein Gefängnis geschaffen. Er kommt da nicht mehr raus. Er wurde manipuliert. Aber er muss den Weg jetzt gehen. Das haben wir dann in Vers 15. Nun musste König Darius den Befehl geben, Daniel herzubringen und ihn in die Löwengrube zu werfen. Er sagte ihm zu ihm, möge dein Gott, den du so treu verehrst, dich retten. Dich retten. Und so kommen wir zur ersten Botschaft für uns heute. Zur ersten Botschaft. Und die lautet, der Charakterzug Stolz. Der Charakterzug Stolz, Manipulierbarkeit. Manipulierbarkeit. Der Charakterzug Stolz, Manipulierbarkeit. Darius wurde manipuliert und kommt da nun nicht mehr raus. Wenn man jemanden manipulieren will, dann ist ja sehr, sehr wichtig, dass man ihn gut kennt. Ne? Man muss wissen, was treibt ihn an? Was ist so seine Sehnsucht? Was will er unbedingt? Wo hat er einen wunden Punkt? Und da kann man dann ansetzen. Und das tun die Kollegen Daniels hier leider in Perfektion. Sie wussten, Darius hat immer ein bisschen Probleme, seine Macht zu sichern. Und ihm ist wichtig, als Herrscher anerkannt zu werden. Und dann stürzen sie zu ihm und sagen, wir alle haben überlegt, das und das musst du tun, mach diesen Erlass, um deine Macht zu sichern. Ja, da haben sie ihm ja indirekt gespiegelt. Sie haben auch gemerkt, dass seine Macht bröckelt. Und dann macht er diesen Schritt. Er geht diesen Schritt. Das ist ein Wunderpunkt. Sein Stolz. Sein Machtanspruch, das ist sein Wunderpunkt und dort wird er manipuliert und er latscht in eine Falle, aus der er nicht mehr rauskommt. Wir haben hier also zwei Fallen, eine für Daniel und eine für Darius. Beide kommen hier nicht mehr raus. Der Charakterzug Stolz, der macht manipulierbar. Es gibt noch andere Charakterzüge, die sehr anfällig sind, um sich manipulieren zu lassen. Hier geht es aber zunächst hier um Stolz, Geltungsbedürfnis und Machtanspruch. In den Evangelien haben wir das auch immer wieder. Und auch bei Jesus wurde schon am Anfang seines Dienstes versucht, ihn auf die falsche Spur zu bringen. Das Böse hat ihn versucht. Das wird in Evangelien berichtet. Satan selbst trat an ihn heran und hat ihm Macht und Geld angeboten. Hat ihm angeboten, du kannst hier die ganzen Reiche der Welt haben und. Und das sind die Punkte, wo die meisten Menschen heute irgendwie dann doch anfällig sind. Versuchbar sind, manipulierbar sind. Geld, Beförderung, Macht, mehr Ansehen. Dazu kommt heutzutage auch noch viel Sex. Also man könnte sagen, Macht, Sex, Geld. Das sind die Punkte, an denen Menschen manipulierbar sind, an denen es um Neid geht. Und das finden wir an vielen Stellen darum auch so in der Bibel. So sind die Menschen gestrickt. Bei Jesus hat es aber nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert, ihn zu versuchen, ihn zu manipulieren. Er blieb auf seinem Weg. Denn sein Selbstwert war in Ordnung. Jesus war davon erfüllt, Gott zu dienen, Gottes Auftrag auszuführen. Das hat ihn voll und ganz ausgemacht. Er brauchte nicht mehr. Und darum konnte man ihn auch nicht manipulieren. Jesus war das Gegenteil von Stolz. Das sagt er hier auch. Er sagt: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Jesus, sanftmütig, demütig. Gott zu dienen, das hat ihn ausgefüllt. Er brauchte nicht mehr. Er war nicht davon getrieben, irgendwie persönlich höher, weiter hinauszukommen. Und das war eben das Gefährliche aus Sicht der damaligen Machthaber. Das sprechen sie auch offen aus, das haben wir im Markus-Evangelium, da heißt es, sie kamen zu ihm und sagten, also hier geht es um Gelehrte, Gesetzeslehrer oder Pharisäer oder Sadduzäer, ich weiß es gerade nicht im Zusammenhang, aber die kommen in dem Kapitel alle zu ihm und diskutieren mit ihm. Und sie sagen dann: Lehrer, wir wissen, dass es dir nur um die Wahrheit geht. Du lässt dich nicht von Menschen beeinflussen, auch wenn sie noch so mächtig sind, sondern sagst uns klar und deutlich, wie wir nach Gottes Willen leben wollen. Genau, so ist Jesus. Ohne Ansehen der Person, ohne darauf bedacht, ob er hier gut wegkommt oder schlecht wegkommt, geradeaus, das war sein Stil. Er war integer. Er war erfüllt davon, Gott zu dienen. Und das machte ihn so gefährlich. Man konnte ihn nicht beeinflussen. Er wollte nicht auch reich werden durch den Tempelkult oder irgendwie auch Ansehen gewinnen wie die hohen Priester. Das war ihm vollkommen egal. Und das machte ihn gefährlich. Ich habe mal versucht, das als Merksatz in dem Prinzip hier auf den Punkt zu bringen. Niemand ist für die Mächtigen gefährlicher als jemand, dem es nur um die Sache geht und der für sich selbst nach nichts Höherem strebt. Für Mächtigen und Machthaber gibt es keine gefährlichere Person als jemand, der so gestrickt ist, der diesen Charakter hat. Und das ist der Charakter Jesu. Darum haben wir sicher das ewige Leben. Darum haben wir durch ihn sicher die Erlösung. Denn er war unbeirrbar. Er blieb vollkommen und ausschließlich bei seinem Auftrag. Das hat ihn ausgefüllt. Darum ist er so verlässlich und darum können wir sagen, dass wir das ewige Leben haben, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir an ihn glauben. Hätte er sich manipulieren lassen, insgeheim noch andere Ziele verfolgt, persönliche Ziele für sich, wäre es unser aller Untergang gewesen. Aber so war er, Gott sei Dank nicht. Er hat alles verlassen. Seine Identität, seine Stellung als Sohn Gottes im Himmel und kam in unsere Welt, getrieben von Liebe, und das hat ihn ausgemacht. Darum war er unbeirrbar. Er war nicht manipulierbar. Ist das auch dein Charakter? Ist das auch unser Charakter? Oder sind wir doch manipulierbar? Oder manipulieren sogar andere? Haben wir den Charakter Jesu? Wenn ja, ist das Beste, was uns passieren kann. Gleichzeitig müssen wir aber damit rechnen, dass wir dann für andere eine Bedrohung sind. Denn wer mit sich selbst zufrieden ist, in sich im Reinen, mit seinem Selbstwert, den kann man nicht manipulieren, den kann man nicht beeinflussen. Der wird zum Teil wirklich als gefährlich angesehen. Haben wir als Gemeinde den Charakter Jesu? Hast du in ihm deinen Selbstwert gefunden? Erfüllt es dich zu wissen, er schenkt dir das ewige Leben. Er möchte dich in seinem Dienst haben, mit dir, durch dich seinen Auftrag ausführen. Wenn das bei uns nicht so ist, sind wir letztlich manipulierbar oder manipulieren sogar selbst. Kann sein, dass das jetzt erstmal ein bisschen verwirrend auf dich wirkt, aber lass uns das mal auf Sicht Jesu betrachten. Er kam in unsere Welt, um uns die Erlösung zu schaffen. Er hat seine Jünger ausgesandt und die Gemeinde ist entstanden. Er gab seinen Jüngern einen klaren Zielauftrag. Geht in alle Welt und macht Jünger. Es ist ganz klar, was uns als Gemeinde und Jünger Jesu bestimmen soll. Bestimmt uns das aber nicht letztlich, sondern verfolgen wir noch irgendwelche anderen Ziele, manipulieren wir aus der Sicht Jesu seine Gemeinde. Wir fügen seinen Zielsetzungen noch andere, eigene dazu. Und das ist nicht, wie man heute sagt, integer. Also nimm dir mal die Zeit und geh in die Stille und frag dich, besprech das mit Jesus. Ob du aus seiner Sicht vielleicht als jemand wahrgenommen wirst, der manipuliert. Der sich nicht in der Gemeinde und im Reich Jesu einbringt, nur um der Sache Jesu willen, sondern aufgrund von anderen Zielsetzungen. Jesus sieht das Herz. Wenn uns andere Zielsetzungen treiben, werden wir uns letztlich immer mehr von denen isolieren, die tatsächlich nur von der Zielsetzung Jesu getrieben sind. Es wird ein Problem geben, Reibungen, es wird einen Split geben. Aber das muss nicht sein, ist auch völlig unlogisch, weil Jesus ja klar gesagt hat, was seine Zielsetzung ist. Stell dir vor, was gewesen wäre, wenn Jesus auch noch von anderen eigenen Antrieben bestimmt worden wäre. Schon am Anfang seines Dienstes, im Rahmen der Versuchung, wäre er gescheitert. Und wir wären unwiederbringbar verloren. Neid, Manipulation sind letztlich Zwillingsgeschwister. Das Gute ist, Gott greift ein hier in unserem Text. So kommen wir zum letzten Abschnitt. Der König war getrieben von einem schlechten Gewissen, brutal wie der gelitten hat. Das zeigt sich hier in Vers 20. Beim ersten Morgengrauen stand er auf, lief zur Löwengrube und rief schon von ferne voller Angst, Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, den du treu verehrst, vor den Löwen retten können? Also so rennt er hin. Schlaflose Nächte hat er gehabt, voran Vers 19. Eine schlaflose Nacht, das wird beschrieben vorher in Vers 19. Also der war komplett umgetrieben von einem brutal belastenden, schlechten Gewissen. Jo, dann heißt es dann in Vers 22, Daniel antwortete, O König, mögest du ewig leben? Ja, mein Gott sandte seinen Engel und verschloss den Löwen den Rachen, sodass sie mir nichts antun konnten, denn er hat keine Schuld an mir gefunden und auch keine gegen dich, mein König, habe ich kein Unrecht getan. Gott hat gerettet. Der König hat sich gefreut. Der König war überglücklich und befahl, Daniel aus der Löwengrube zu holen. Daniel wurde herausgezogen, er war völlig unverletzt geblieben, weil er seinem Gott vertraut hatte. Der König aber befahl, die Männer, die Daniel angezeigt hatten, samt ihren Frauen und Kindern, zu den Löwen hinunterzuwerfen. Sie hatten noch nicht den Boden berührt, da fielen schon die Löwen über sie her und zermalmten ihre Knochen. Ganz schön heftiger Stoff. Darius war überglücklich über die Rettung von Daniel und gleichzeitig voller unbändiger Wut, dass er so dermaßen manipuliert und hinters Licht geführt wurde. Und so sorgt er hier auf wirklich brutale Weise für ausgleichende Gerechtigkeit. Der Text endet dann mit Vers 29. Daniel aber wurde hoch geehrt während der Herrschaft des Königs Darius und auch unter der Herrschaft des Perserkönigs Kyros. Und so sind wir mit dem Text durch. Neid, Intrige, Happy End, hier das Happy End. Ja, ich muss zugeben, mir macht es ziemlichen Spaß, meinen kleinen Sohn zu ärgern. Ne? Ich oute mich hier mal. Er hat aber auch Spaß daran. Und da gibt es immer eine schöne Keilerei oder so. Ne? Ich knüll gern das Geschirrtuch zusammen und werfe es ihm von Weitem so an den Kopf. Und dann kommt er, oh Papa, jetzt aber, und dann geht's los. Ne? Also richtig, richtig klasse. Und dabei sagt dann er manchmal den Satz, du Papa, jetzt darf ich aber auch. Und zwar genauso wie du. Also bei ihm ist so eine ausgleichende Gerechtigkeit, das ist ihm sehr, sehr wichtig. Finde ich richtig interessant, wie das so bei Kindern ist. Und wenn wir ehrlich sind, bleibt das ja auch irgendwie im Erwachsenen drin. Ich habe schon oft Menschen erlebt, die am Boden zerstört waren, deren Gerechtigkeitsempfinden vernichtet wurde, weil das Gerichtsurteil nicht dem geringsten der Tat entsprochen hat. Und das ist dann echt, echt ein Problem. Hier im Text ist das anders. Hier kommt es zur ausgleichenden Gerechtigkeit durch König Darius. Letztlich hat das Ganze aber Gott geführt. Gottes Charakterzug ist ausgleichende Gerechtigkeit. Diejenigen, die Daniel in die Löwengrube werfen wollten, werden nun selbst hineingeschmissen. Und das ist komplett mit der gesamten Sippe. Krass. Richtig, richtig krass. Darius hat ja also so ein bisschen übers Ziel hinausgegriffen. Ausgleichende Gerechtigkeit. So kommen wir zum letzten Punkt, zur letzten Botschaft für uns heute. Charakterzüge Gottes. Hier haben wir zwei davon im Text. Rettung und ausgleichende Gerechtigkeit. Charakterzüge Gottes, Rettung und ausgleichende Gerechtigkeit. Man findet das auch im Neuen Testament. Dort heißt es, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Im Alten Testament haben wir dann das bekannte Auge um Auge, Zahn um Zahn, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Bruch um Bruch und, und. So, und das wird ja immer wieder verspottet als primitive Rache und Vergeltungsgerechtigkeit und. Das kommt immer wieder vor. Die Leute offenbaren dadurch aber nur, dass sie nichts verstanden haben. Dass sie nicht die geringste Ahnung haben von biblischer Ethik. Denn wenn ich weiß, es gibt so eine Rechtsprechung, führt das bei mir zu einem entsprechenden Verhalten. Und das nennt Jesus dann in Matthäus 7, 12 in der goldenen Regel. Dort sagt er, behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Und dann habe ich mit der ausgleichenden Gerechtigkeit überhaupt kein Problem. Dann ist es das Beste, was mir passieren kann. Und das, was Jesus hier schreibt, ist die Haltung, in dem die Menschen zur Zeit vom Alten Testament lebten. Denn sie wussten, im Zweifel fällt mein Verhalten eins zu eins auf mich zurück. Das Vergehen wurde wahrgenommen und die Strafe entsprach vollkommen dem Vergehen, blieb in der Waage. Und es ist natürlich klar, dass man das unter Menschen nicht immer alles eins zu eins aus führen kann. Das passt nicht immer. Deswegen gab es auch im Alten Testament schon immer die Möglichkeit der Geldstrafe und. Und Gott warnt sogar davor, dass wir selber in dieser Art vergelten sollen, dass wir Ausgleich schaffen sollen, Rache üben sollen. Er verbietet das im Neuen Testament ganz, ganz deutlich. In Römer 12, Vers 19, dann heißt es, nehmt keine Rache, holt euch nicht selber euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer. Ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Also Gott wird irgendwann mal für ausgleichende Gerechtigkeit schaffen. Manchmal auch schon jetzt, hier in dieser Zeit. Ein Charakterzug Gottes ist zu retten und ausgleichende Gerechtigkeit zu schaffen. Und jetzt frag dich mal, was das mit dir macht. Stell dir vor, irgendwann stehst du mal vor Gott. Und dann gelten seine Gebote als Maßstab. Und das wird zur vollkommenen, ausgleichenden Gerechtigkeit kommen. Ist das nicht schön? Da freut man sich doch drüber. Oder nicht? Das ist genau das Problem, ne? Denn wenn Gottes Maßstab gilt, dann zieht es mir auch die Nase rein. Da habe ich ja selbst ein Problem. Und darum kam Jesus und sagt, wenn du dich jetzt schon mir und meinen Maßstäben unterstellst und mir nachfolgst und zu deinem Fehlverhalten stehst, dann werde ich vergeben. Jesus sagt, in der Bibel steht, in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und er wird vergeben. Gott hat nicht das Ziel zu vernichten. Aber er möchte auch nicht die Ewigkeit mit Menschen verbringen, die vollkommen entgegen dem sind, was er will. Mit so jemand schließt man nicht den Bund fürs Leben, für die Ewigkeit. Das würden schon wir Menschen nicht tun. Darum ist ihm wichtig, dass wir uns im Hier und Jetzt seinem Reich, seinen Maßstäben unterstellen. Und das, was dann immer noch quer liegen wird bei uns, und da ist genügend Sünde, die quer liegt, die wird er vergeben. Wenn wir dazu stehen und sagen, sein Opfer ist für mich geschehen. Er ging an meiner Stelle für mich ans Kreuz, denn eigentlich hätte ich dort hängen müssen. Er ist integer. Er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen und war bereit, meinen Platz einzunehmen. Er hing nicht an seiner Position. Er sagte Gott nicht aus, nee, also diese Menschen, ich bleibe an meiner Stellung, damit habe ich nichts zu tun, nein, Jesus war anders. Und das ist unsere Chance. Und dann tut das Wissen, dass am Ende endgültige Gerechtigkeit sein wird, richtig, richtig gut. Wie viele Menschen liegen irgendwo verscharrt? Niemand hat sie gefunden, niemand weiß, was geschehen ist. Nie wurde jemand dafür zur Rechenschaft gezogen. Wie viel geschieht jeden Tag? Und das fällt bei unserer menschlichen Gerechtigkeit durchs Raster, obwohl wir verschiedene Gerichte haben, Menschenrechte, Menschengerichtshof, Kriegsverbrechertribunal und. Ja, wir haben die Sehnsucht in uns, dass es doch endlich mal eine höhere Instanz geben muss, vor der alle gleich sind. Die gibt es. Sie ist Gott. Sie ist Jesus selbst. Er wird am Schluss Recht sprechen. Und er hat alles getan, damit er über uns nicht Recht sprechen muss. Jo. Und so kommen wir zum Ende. Neid, Intrige, Happy End. Geschichte wird Wirklichkeit. Nimm dir Zeit heute noch oder in der kommenden Woche und klär das mit Jesus. Und frag dich, wie das ist zwischen dir und ihm.